HR Info. Wissenswert.
Mit Regina Oehler und mit einer Wissenswertausgabe zum Herbstanfang, einem Pilze-Special. Pilze sind viel mehr als bunte Farbtupfer im Wald oder kulinarische Ergänzungen auf dem Teller. Pilze sind lebensnotwendig. Ohne Pilze gäbe es keinen Wald. Ohne ein feines unterirdisches Netz von Pilzfäden, das vieles miteinander verbindet und das manche das Internet des Waldes nennen, das Wood Wide Web. Aber es gibt auch destruktive Pilze. Parasiten, die nicht kooperieren, sondern Bäume zerstören. Gerade gibt es da mit einem eingeschleppten Pilz aus Ostasien Probleme bei den Eschen. Und dann können Pilze Spezialisten sein für das Recycling von totem Holz. Ohne Pilze würden die Wälder an sich selber ersticken, an dem vielen toten Holz, das unweigerlich anfällt. Drei Facetten aus dem Leben von Pilzen. Mehr darüber erfahren Sie jetzt in der nächsten knappen halben Stunde im Feature von Dimut Klärner.
Rotkappe, Mönchskopf, Kuhmaul und Ziegenlippe. Das ist nur eine kleine Kostprobe. Im Herbst wachsen noch viel mehr essbare Pilze. Außerdem sprießen auch viele ungenießbare aus dem Waldboden und etliche Giftpilze. Wolfgang Schmidt ist Professor für Forstbotanik an der Universität Göttingen. Er geht auch gern in den Wald, um Pilze zu suchen.
Wir haben von zu Hause aus gelernt, wenn der Roggen blüht, dann kann man das erste Mal nach Steinpilzen gucken. Also so etwa im Juni, natürlich die Hauptpilzsaison, ist also dann im Herbst nach guten Niederschlägen. Dann sind die Bedingungen auch für die Fruchtkörperbildung sehr gut. Und dann können eben die Pilze sozusagen über Nacht aus dem Boden herausschießen.
Die Fruchtkörper der Pilze sind das, was wir gewöhnlich einfach Pilze nennen. Fruchtkörper dienen der Vermehrung und Ausbreitung. Sie produzieren große Mengen von winzig kleinen Sporen. Bei Champignons etwa sind die reifen Sporen dunkelbraun. Entsprechend verfärben sich die Lamellen auf der Unterseite, wenn ein Pilz ein bisschen zu lange herumliegt. In passender Umgebung können aus den winzigen Pilzsporen wieder neue Pilze heranwachsen. Erst einmal passiert das Wachstum aber unterirdisch. Es bilden sich hauchfeine Zellfäden, Hyphen genannt, die reich verzweigt den Waldboden durchdringen. Wobei manche Pilze zum Beispiel nur auf Kalkboden wachsen oder nur im Gebirge.
Viele Pilzarten sind auch an ganz bestimmte Baumarten gebunden. Es gibt eine Reihe von Pilzarten, die sind auf mehrere Baumarten spezialisiert. Und wie dieses Verhältnis im Einzelnen abgestimmt ist und so weiter, das ist sicher eine sehr spannende Frage.
Bei Birkenpilz und Fichtenreizker sagt schon der Name, unter welchen Bäumen sie zu finden sind. Professor Maike Piepenbring leitet an der Goethe-Universität in Frankfurt die Arbeitsgruppe Mykologie, beschäftigt sich also beruflich mit Pilzen. Sie erklärt, welch enge Beziehung besteht zwischen Pilzen und Bäumen.
Also gerade die Speisepilze wie Steinpilz, Pfifferling und andere, die holen sich die organischen Nährstoffe nicht aus dem Boden, nicht aus totem organischem Material, sondern sie bilden eine Lebensgemeinschaft mit den Bäumen, die um sie herum stehen. Und das nennt man Mykorrhiza. Die Pilzhyphen, die wickeln sich um die Feinstwurzeln der Pflanzen herum und tragen dann an die Pflanze heran insbesondere Wasser, Mineralien und Stickstoff-Phosphor-Verbindungen.
Also alles, was eine Pflanze außer Luft und Licht noch so zum Leben braucht. Als Gegenleistung bekommt der Mykorrhiza-Pilz seinen Anteil von den Produkten der Photosynthese. Genauer unter die Lupe genommen sehen die Wurzelspitzen von Buchen, Fichten und vielen anderen Bäumen aus, als seien sie in Watte gepackt. Sie tragen sozusagen dicke Strümpfe aus dünnen Pilzfäden.
Diese weißen Pilzfäden dringen dann auch ein in das Gewebe zwischen die Zellen. Und da findet dann der Austausch statt zwischen den Bäumen und den Pilzen. Und man sieht schön, dass die Pilzfäden wesentlich feiner sind als die Pflanzenwurzeln. Das bedeutet, dass der Pilz bei der Aufnahme von Wasser aus feinsten Bodenpartikeln viel effizienter ist als die Pflanze mit ihren Wurzeln.
Dasselbe gilt auch für mineralische Nährstoffe. An Kalium, Magnesium und Phosphat zum Beispiel kommen Pilzfäden besser heran als Baumwurzeln. Umgekehrt sind die Mykorrhiza-Pilze darauf angewiesen, dass der Baum ihnen Kohlenhydrate liefert. Eine Symbiose also. Pfifferlinge und Steinpilze stammen deshalb immer aus dem Wald, auch wenn sie auf dem Markt verkauft werden oder im Gasthof auf der Speisekarte stehen. Wenn dabei alles mit rechten Dingen zugeht, stammen diese Pilze aber nicht aus hiesigen Wäldern. In Deutschland sind Pfifferling und Steinpilz gesetzlich geschützt. Man darf sie zwar sammeln, aber nur in Maßen und für die eigene Küche. Trüffel auszugraben ist hierzulande generell verboten. Muss man auch nicht, denn es gibt Alternativen. Maike Piepenbring.
Im Fall der Trüffel ist es so, dass gerade in Frankreich sich Firmen darauf spezialisiert haben, kleine Bäume zu verkaufen, die an ihren Wurzeln schon die Pilze tragen. Und da gibt es dann sogenannte Trüfficulteurs. Das sind Personen, die legen dann so Baumplantagen an und bekommen dann so nach 7, 8 Jahren die ersten Trüffel im Bereich der Baumwurzeln. Das ist also sozusagen eine Trüffelkultur.
Um die unterirdisch wachsenden Fruchtkörper zu finden, könnte man auf den Spürsinn von Schweinen vertrauen. Wie in Umberto Ecos Roman Der Name der Rose. Schweine haben eine gute Nase für Trüffel. Allerdings hat diese Methode den Nachteil, dass Schweine die Trüffel auch zum Fressen gern haben. Man muss also schneller sein als das Schwein.
Die Trüffelkülter haben dann ausgebildete Hunde, mit denen sie die Trüffel sammeln, dann im Frühjahr, wenn die Trüffel reif sind. Dazu gibt es einen ganz ausgeprägten Tourismus, den habe ich mal kennengelernt. Da zahlen also Leute viel Geld dafür, im Frühjahr mit dem Trüffelkülter und dem Hund zusammen durch die Trüffelplantagen zu gehen. Die sammeln dann die Pilze und abends werden die Pilze dann zubereitet und mit reichlich Wein genossen.
So viel zu den kulinarischen Highlights unter den Mykorrhiza-Pilzen. Das Teamwork von Pilzen und Waldbäumen ist aber eigentlich gar nichts Besonderes. Die meisten Pflanzen leben in einer Symbiose mit Pilzen. Als Sämlinge müssen die Pflanzen aber erst einmal Wurzeln ausbilden, die dann mit passenden Pilzen Kontakt aufnehmen können. Anfangs leben Sämlinge von ihren Vorräten. Nur die Orchideen machen da eine Ausnahme. Sie verlassen sich von Anfang an auf bestimmte Pilze. Dazu Dr. Michael Schwertfeger vom Botanischen Garten in Göttingen.
Bei der üblichen Pflanze stattet ja die Mutterpflanze den Samen mit Nährgewebe aus. Und der Samen keimt aus eigener Kraft. Er mobilisiert also diese Speicherstoffe, steckt seine Keimblätter ins Licht. Die sind grün, die treiben Photosynthese und das Pflänzchen ist dann lebensfähig und irgendwie finden dann auch die Pilze Anschluss an die Wurzeln und das ist dann für beide von Vorteil. Aber es ist nicht für die Keimung erforderlich. Aber bei den Orchideen ist das eben der Fall. Die Keimung kann überhaupt nicht geschehen ohne den Pilz.
Orchideensamen sind nämlich so klein wie ein Staubkorn. Da ist einfach kein Platz für irgendwelches Nährgewebe.
Richtig, der Samen ist winzig klein und ohne Nährstoffe. Das heißt, er kann nicht aus eigener Kraft keimen. Er braucht einen Pilz, der ihn in der Natur infiziert. Und mit Hilfe dieses Pilzes wächst dann dieses winzige Wesen im Laufe von Monaten und Jahren heran.
Die meisten Orchideen bilden mit der Zeit grüne Blätter aus. Dann betreiben sie Photosynthese wie andere Pflanzen auch. Mit Hilfe von Sonnenlicht produzieren sie dann organische Substanz.
Und es gibt andere, die zeitlebens nur von ihrem Pilz leben, die teilweise überhaupt kein Blattgrün haben. Die sind also überhaupt nicht lebensfähig ohne diesen Bodenpilz. Die Vogelnestwurz zum Beispiel, Oceanidus avis, die man eigentlich relativ häufig in unseren Wäldern finden kann.
Aber leicht übersieht. Die Blüten dieser Orchidee sind nämlich braun, ebenso wie der Stängel und die kümmerlich kleinen Blätter. Die gesamte Pflanze ist ganz ähnlich gefärbt wie das trockene Laub auf dem Waldboden. Dass es ziemlich dunkel ist unter dem Kronendach eines Buchenwalds, das macht der Nestwurz überhaupt nichts aus. Sie lässt sich von dem Pilz an ihren Wurzeln ernähren. Indirekt zapft sie dabei die Bäume an, mit denen der Pilz ebenfalls in Kontakt steht. Allerdings braucht so eine kleine Orchideenpflanze nicht viel. Für einen großen Baum dürfte so ein bisschen Zucker nicht ins Gewicht fallen. Steinpilz und Fliegenpilz brauchen zwar mehr, bieten dafür aber auch eine Gegenleistung. Ob Buche oder Fichte, Bäume sind miteinander verbunden über ein weit verzweigtes Netzwerk von unterirdischen Pilzfäden, wodurch sie vielfältige Kontakte pflegen können und müssen. Viele Waldpilze leben also mit Bäumen in einer Symbiose. Es gibt aber auch Pilze, die sich ganz ohne Gegenleistung auf Kosten der Bäume ernähren, also als Parasiten leben. Besonders destruktiv wirken mitunter Parasiten, die aus fernen Ländern eingeschleppt wurden. So ein Pilz macht den Förstern derzeit Sorgen, und zwar bei den Eschen, leicht zu erkennen an ihren großen gefiederten Blättern. Professor Maike Piepenbring von der Universität Frankfurt.
Die werden befallen von einem Pilz, der heißt wissenschaftlich Hymenocyphus fraxineus. Genau. Und dieser Pilz ist aus Ostasien zu uns gekommen und breitet sich gerade sehr stark aus. Dieser Pilz befällt die Blätter, wandert dann aber auch ins Holz und lässt ganze Bereiche der Krone absterben. Viele Bäume sterben auch frühzeitig aufgrund dieser Krankheit.
In Ostasien kann dieser Pilz dagegen nicht viel Schaden anrichten. Eschenarten, die dort wachsen, müssen ja schon lange mit ihm zurechtkommen. Im Laufe der Evolution haben sie wohl die Fähigkeit entwickelt, diesen Parasiten in Schach zu halten. Wenn der Pilz die hierzulande heimische Esche infiziert hat, dringt er dagegen rasch in Rinde und Holz vor.
Das sorgt eben dafür, genauso als wenn man eben einen Zweig abschneiden würde und ihm nicht in die Vase stellt, dass innerhalb kurzer Zeit die Blätter welk werden und die Triebspitzen absterben. Deshalb eben auch der Name Eschentriebsterben.
Professor Wolfgang Schmidt beobachtet das Eschentriebsterben schon seit einigen Jahren. In Niedersachsen wurde es im Jahr 2006 erstmals nachgewiesen, in Hessen 2008, jeweils anhand von typischen Schäden an jungen Eschenzweigen. Der Pilz selbst ist ganz woanders zu sehen, nämlich unten am Boden, auf dem, was übrig geblieben ist von dem Eschenlaub des vergangenen Jahres. Wie winzige Stöckchen liegen nur noch die Blattstiele herum und die in Stücke zerfallenen Blattspindeln. Die Fiederblättchen, die an diesen Spindeln gesessen hatten, sind längst vermodert.
Da bilden die Pilze dann ihre kleinen Fruchtkörper. Das sind Becherchen, gestielte Becherchen, in denen dann der Pilz seine Sporen bildet. Diese Sporen werden dann an den Wind abgegeben und der Wind trägt dann die Sporen auf die jungen Blätter.
Man kann also diese Fruchtkörper sehen, vor allen Dingen auf den Blattspindeln. Ich muss allerdings gestehen, dass ich diesen Pilz mit den Fruchtkörpern eigentlich nie bisher beachtet habe. Ich bin kein Pilzspezialist, aber ich bin Pilzesser. Ja, also dieser kleine weißliche Pilz war nie ein Speisepilz wie der Steinpilz oder wie die Marone oder der Wiesenchampignon. Erst als es um das Eschentriebsterben ging und um die Suche nach dem Erreger, bin ich also auch auf Bilder gestoßen, die diesen kleinen Pilz zeigen.
Also die Fruchtkörper, in denen viele infektiöse Sporen heranreifen. Sicher identifizieren kann man sie aber nicht mit bloßem Auge. Denn die Fruchtkörper eines harmlosen einheimischen Pilzes sehen genauso aus. Was der Pilz aus Ostasien anrichtet, demonstriert Wolfgang Schmidt auf dem Plateau des Göttinger Waldes.
Also hier bei dieser Eschenjungpflanze sieht man sehr schön, wie in diesem Jahr das Eschentriebsterben zugeschlagen hat. Hier an der Spitze hat man noch einen Blattwirtel, wo jetzt die Blätter trocken herunterhängen. Die sehen so wie Tabak aus. Und dann sind so etwa 50 cm des oberen Triebes völlig abgestorben. Und wenn man hier mit dem Fingernagel die Rinde versucht abzukratzen, dann scheint sie darunter nicht grün durch, sondern schon braun. Das heißt also, hier ist wirklich jetzt letaler Schaden eingetreten. Man kann also hier jetzt auch diese Zweige relativ leicht abknacken. Hier ist das später abgestorben, da ist es noch flexibel dran. Weiter unten ist diese Esche eben noch grün. Sie hat hier neu ausgetrieben und versucht jetzt darüber zu überleben. Ob das dauerhaft gelingt, das ist abzuwarten. Wir sehen da nebenan ja eine ganze Reihe von Eschen, die nicht mehr dieses Austreiben zeigen. Und die kann ich also hier ohne Schwierigkeiten also jetzt auch schon abknicken. Die sind tot.
Wo vor ein, zwei Jahren noch junge Eschen in die Höhe gewachsen sind, da stehen jetzt nur noch dürre Stöcke. Das Eschentriebsterben trifft aber nicht bloß den Nachwuchs. Der Pilz befällt auch Bäume, die an die 100 Jahre alt sind oder noch älter. Was sich auch dadurch bemerkbar macht, dass die Eschen im Frühjahr auffällig spät grün werden.
Also man hat den Eindruck, die kommen gar nicht im Frühjahr so richtig in die Strümpfe. Viele Eschen sahen bis Anfang Juni fast kahl in der Krone aus. In der Belaubung sehen viele Eschen jetzt fast wieder normal aus. Man entdeckt allerdings an vielen Stellen Totäste. Es gibt auf der anderen Seite einige Eschen, die auch jetzt noch sehr schlecht aussehen. Das heißt also eine ganz lückige Krone haben und ganz durchsichtig erscheinen.
Im Wald ist das zum Glück noch die Ausnahme.
Sehr viel stärker ist das hier, wenn man in den städtischen Bereich guckt. Also gerade unten an der B27. Dort, wenn man nach Göttingen reinfährt, ist so eine Straßenallee. Da sehen sehr viele Eschen sehr schlecht aus. Die Esche war eigentlich ein sehr beliebter Straßenbaum, aber es wird jetzt für den städtischen Bereich eigentlich generell empfohlen, jetzt nicht Eschen für die Anpflanzung, Neuanpflanzung oder als Ersatz zu wählen, sondern auf andere Baumarten auszuweichen und dann einfach erstmal abzuwarten, wie sich dieses ganze Eschensterben weiterentwickelt. Es gibt gegen dieses Eschentriebsterben auch keine Gegenmaßnahme. Ja? Alle Empfehlungen sind eigentlich mehr kosmetischer Natur. Also beispielsweise das Eschenlaub einzusammeln, ich denke, das ist vergebene Liebesmühe. Da wird man also den Pilz nicht reduzieren können.
Nicht am Straßenrand und erst recht nicht im Wald. Wie es um die Bäume im Göttinger Stadtwald steht, zeigt Wolfgang Schmidt vor Ort. Er betrachtet den Wald auch unter dem forstwirtschaftlichen Aspekt, dass man dort Holz ernten will.
Hier stehen also zwei starke Eschen, die sicher im Vergleich zu früheren Jahren etwas lichter in der Krone sind. Aber ich würde die jetzt nicht unbedingt als krank bezeichnen. Ja gut, bei dieser linken Esche, die wird jetzt bald die sogenannte Zielstärke erreicht haben. Die wird bei der Esche meistens bei 60 cm Brusthöhendurchmesser angenommen. Und der Stamm sollte mindestens so 10 bis 12 Meter astfrei sein. Das ist hier bei dieser der Fall. Und es kann natürlich die Überlegung sein, jetzt des Försters, dass er sagt, ich ernte sie dies Jahr, bevor sie vielleicht in 3 oder 4 Jahren ganz den Löffel abgibt. Er könnte aber auch sagen, ich lasse sie noch ein bisschen dicker werden, in der Hoffnung, dass sie überlebt.
Eschen liefern wertvolles Holz, für Möbel zum Beispiel. Aber wenn auf einmal zu viel Holz von Eschen auf den Markt kommt, drückt das die Preise. Dem Wald macht es nicht viel aus, wenn mehr Eschen gefällt werden als gewöhnlich. Denn viele junge Bäume stehen schon in den Startlöchern, um die Lücken zu füllen.
Waldbaulich ist das hier kein großes Problem. Wir haben hier unten drunter schon eine ausreichende Verjüngung. Wir sehen hier Buche und Bergauen. Hier ist es überwiegend die Buche. Das heißt also, die Waldentwicklung als solche geht weiter.
Und die Esche wird hoffentlich auch weiterhin dabei sein. Während manche Bäume schon deutlich vom Eschentriebsterben gezeichnet sind, sehen ihre Nachbarn oft noch ganz gesund aus, was womöglich an einer unterschiedlichen genetischen Ausstattung liegt. Deshalb besteht die Hoffnung, dass sich einige Eschen auch langfristig nicht kleinkriegen lassen. Wie die Sache mit dem Eschentriebsterben tatsächlich ausgeht, wird sich aber erst in einigen Jahrzehnten zeigen. Ob ein Baum schon in jungen Jahren parasitischen Pilzen zum Opfer fällt, hängt aber nicht nur von der genetischen Ausstattung ab. Die äußeren Umstände spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Straßenbäume haben zum Beispiel keine hohe Lebenserwartung. Nicht zuletzt deshalb, weil Stamm und Wurzeln häufig verletzt werden. Professor Maike Piepenbring von der Universität Frankfurt.
Natürlich sind Verletzungen an Bäumen eine wichtige Eintrittspforte für Pilze. Bitte also keine Nägel schlagen in Holz oder reinritzen, das mag der Baum gar nicht. Die Wunde kann er zwar verschließen, aber wenn er Pech hat, ist dann halt ein pathogener Pilz eingedrungen. Auch keine Narben reinritzen, nein.
Destruktive Pilze gehen auch an totes Holz, an Zaunpfähle etwa oder gar ans Gebälk alter Gebäude.
Das mit dem Destruktiv ist natürlich so eine Sache. Zu einem funktionierenden Ökosystem Wald gehört natürlich auch, dass das, was an totem Material anfällt, dass das wieder abgebaut wird, also im Grunde mineralisiert wird. Das heißt also, in die chemischen Grundbausteine zerlegt wird, um auf der anderen Seite wieder als Nährstoffe aufgenommen werden zu können.
Professor Wolfgang Schmidt von der Universität Göttingen denkt dabei an die vielen Blätter, die im Herbst auf den Waldboden fallen, an die Zweige, die der Wind von den Bäumen reißt. Zuweilen erwischt es sogar den ganzen Baum.
Und wenn so eine dicke alte Buche dann mal vom Wind geworfen wird und liegt, wer übernimmt dann sozusagen diesen Abbau der Leiche?
Wenn da die Pilze nicht zur Stelle wären,
dann wären inzwischen schon die Wälder erstickt an ihrem eigenen toten Material. Pilze sorgen dafür, dass totes organisches Material abgebaut wird. Und das ist gar nicht so einfach, denn die Bäume legen ja das Holz an, damit es möglichst lange dauert. Sie imprägnieren das Holz auch noch mit Lignin. Das ist sehr schwer abzubauen und das können nur ganz wenige Organismen leisten. Und dazu zählen dann gewisse Pilze, Holzfäulepilze. Und die sind in der Lage, mit bestimmter Enzymausstattung auch die sehr schwer verdaulichen Holzsubstrate abzubauen. Das dauert dann durchaus auch mehrere Jahre, aber es gibt Pilze, die das dann leisten.
Zu diesen Spezialisten fürs Recycling zählt ein großes Sortiment von Porlingen. Deren Fruchtkörper haben auf der Unterseite viele kleine Poren, in denen die Sporen entstehen. An Fichtenstämmen ist der Fichtenporling besonders häufig am Werk, an Buchenstämmen meist der Zunderschwamm. Diese Pilze bilden Fruchtkörper, die etliche Jahre alt werden können.
Jedes Jahr legt der Pilz dann eine neue Porenschicht an, nach unten. Und man sieht das dann auch an solchen Wülsten oberflächlich, wie der Pilz jedes Jahr ein Stück weiter gewachsen ist. Das ist so ähnlich wie die Jahresringe dann im Holz von Bäumen. Damit die Pilzfruchtkörper so lange überleben können, legt der Pilz sogenannte Skeletthyphen an. Das sind Hyphen mit sehr stark verdickten Wänden. Die Zellen sterben dann auch ab. Und diese Zellen, die sind dann sehr, sehr hart und sorgen dafür, dass die Struktur des Fruchtkörpers lange erhalten bleibt.
Die Fruchtkörper des Schwefelporlings sind dagegen eher weich, auffällig schwefelgelb und häufig tellergroß. Sie wachsen ebenfalls an Baumstämmen.
Ich erinnere mich an ein schönes Beispiel im Botanischen Garten hier in Frankfurt am Main. Da stand eine alte Weide. Die hat lange noch teilweise gelebt, hat immer wieder auch einzelne Äste ausgetrieben, aber gleichzeitig war der Schwefelporling am Werk. Der hat im Baumstamm das Holz zersetzt durch eine sogenannte Braunfäule. Man sieht dann neben der braunen Farbe auch so eine würfelförmige Struktur. Das ist typisch für Braunfäule, die von Pilzen verursacht wird.
Pilze wie der Schwefelporling machen sich zuerst über die Zellulosefasern her. Weil dieses Fasergerüst dann fehlt, zerfällt das Holz in kleine Bröckchen, kleine Würfel und Quader. Das Lignin bleibt größtenteils noch übrig und gibt dem morschen Holz seine braune Farbe.
Nach mehreren Jahren erst ist diese Weide dann umgestürzt und auch jetzt noch kann man die Reste sehen, wie sie langsam zerbröseln unter dem Einfluss diverser Pilze.
Doch zurück in den Wald. Wenn dort ein toter Baum umgefallen ist, liegt er meist im Schatten. Im Kontakt mit dem Waldboden bleibt sein Holz feucht. Optimale Arbeitsbedingungen für Pilze, die sich dem Recycling widmen.
Und wenn dann dieser tote Baum sich langsam zersetzt, hauptsächlich durch die Tätigkeit von Pilzen, dann wird er eben auch für uns jetzt interessant, für meine Arbeitsgruppe. Wir beschäftigen uns sehr stark mit der Verjüngung, also der Regeneration von Wäldern. Die toten Bäume, die sind eben in bestimmten Ökosystemen, also zum Beispiel im Gebirgsraum, sind die ganz wichtig, weil sich kleine Bäumchen darauf dann wieder neu ansiedeln können.
Professor Christian Ammer von der Universität Göttingen. Er denkt dabei vor allem an Fichten. Für sie ist ein vermodernder Baumstamm ein gutes Saatbeet. Die Förster haben dafür einen Fachbegriff.
Den Ausdruck Kadaververjüngung oder auch Moderholzverjüngung, das ist vielleicht nicht ganz so bombastisch.
Meint aber dasselbe. Aus den Ruinen der alten Bäume wächst eine neue Baumgeneration heran.
Und manchmal ist es ganz lustig, man fragt sich dann auch, wenn dieser alte Baum schon verschwunden ist, warum stehen die da alle so stripstrapstroll in einer Reihe, die kleinen Fichten? Und wenn man genau guckt, dann ist es eben so, dass die alle auf diesem einen Stamm gekeimt haben. Wie der liegt, sind sie eben noch da. Sie sehen dann aus wie Bäume, die auf Stelzen stehen.
Weil ihre Wurzeln bis in den Erdboden gewachsen sind, lange bevor der Baumstamm völlig vermodert war. Mykorrhizapilze liefern den jungen Bäumen dabei Wasser und Nährstoffe. Gleichzeitig widmen sich andere Pilze dem Recycling der toten Bäume. So helfen beide, das Ökosystem am Laufen zu halten.
Eine Wissenswertausgabe zum Thema Pilze. Autorin war Dimut Klärner. Die Podcasts zu den Wissenswertsendungen finden Sie wie immer auf hrinforadio.de.